Im alltäglichen Leben bewegen wir uns zwischen Freude und Enttäuschung. Kann man durch Enttäuschungen zur Freude gelangen? Und wie verheißungsvoll ist die Heilige Schrift? Im Alten Testament wird Freude 200 Mal erwähnt und im Neuen Testament 100 Mal. Wenn so etwas so viel in der Bibel genannt wird, dann muss es etwas Erbauliches sein. Bach komponierte Jesus ist meine Freude. Und dies nicht für einen Tanz, sondern für Begräbnisse. Wie können wir mit Enttäuschungen umgehen? Und wie kommen wir aus der Enttäuschung in die Freude? Hierzu schenkt uns der werte Weihbischof Marian Eleganti einige Gedanken. Durch die Sendung begleitet sie Andrea Marti. Eingangs möchte ich unseren Referenten, Weihbischof Marian Eleganti, vorstellen. Marian Eleganti wurde am 7. April 1955 in Uznach im Bistum St. Gallen geboren. Nach der Gymnasialzeit in Einsiedeln studierte er mit längeren Unterbrechungen Philosophie und Theologie in Rom und Salzburg, wo ihm 2003 der Doktortitel verliehen wurde. Von 1978 bis 1990 war er Mitglied der von Josef Seinitzer gegründeten Laiengemeinschaft, die erst später unter dem Namen Familien Mariens kirchlich anerkannt wurde. Von 1978 bis 1990 war er Mitglied der von Josef Seinitzer gegründeten Laiengemeinschaft, die erst später unter dem Namen Familien Mariens kirchlich anerkannt wurde. 1990 trat er ins Noviziat der Missionsbenediktiner der Abtei St. Ottmarsberg in Uznach ein. Am 23. Juni 1995 weihte ihn Bischof Ivo Führer zum Priester. 1999 wurde Marian Eleganti zweiter Abt der jungen Abtei. Am 7. Dezember 2009 wurde er von Papst Benedikt XVI. Zum Weihbischof des Bistums Chur ernannt. Die Bischofsweihe empfing er am 31. Januar 2010 in Chur. Zunächst als Bischofsvikar mit besonderer regionaler Verantwortung für Zürich und Glarus eingesetzt, dann von 2011 bis 2014 als Regens des Priesterseminars St. Luzi in Chur und Bischofsvikar für die philosophisch-theologische Ausbildung und für die Ordensleute. Von 2010 bis 2018 war Bischof Marian Jugendbischof. Er ist Titularbischof von Lamdia. Die Emeritierung als Weihbischof von Chur erfolgte am 8. Februar 2021. Nun begrüße ich Weihbischof Marian Eleganti bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns natürlich auf die Gedanken zum Thema Freude und Enttäuschung. Weihbischof Marian, das Thema ist Leben zwischen Freude und Enttäuschung. Was kann man sich darunter vorstellen und wie siehst du die Thematik?
Ja, es ist eine große Büchse natürlich, Freude und Enttäuschung. Jeder von uns macht die Erfahrung von Enttäuschungen und auch von Traurigkeit. Ich habe eigentlich auch vor allem in meiner Jugendzeit viel mit der Traurigkeit gekämpft. Und ja, damals, man sagt ja, ein trauriger Heiliger ist kein Heiliger. Und mit solchen Sätzen, die vielleicht etwas plakativ und vereinfacht, nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig sind, kann man Menschen ein wirklich schlechtes Gewissen einreden, wenn sie traurig sind. Und Traurigkeit, die kann man nicht so leicht abschütteln oder überwinden. Und es gibt ja auch viele Dinge im Leben, die uns wirklich traurig machen und auch begründet traurig machen. Jesus hat zum Beispiel am Ende seines Lebens zu den Jüngern gesagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Er hat auch über Jerusalem geweint, weil Jerusalem die Gnade, die angebotene Gnade in ihm nicht ergriffen hat. Er hat geweint am Grab des Freundes Lazarus in einer inneren Erschütterung. Und das zeigt ja, Christsein kann nicht einfach nur immer bedeuten Halleluja und Happiness und immer ein aufgestelltes Gemüt und keine Prüfungen, keine Erschütterungen im Glauben, keine Ängste, keine Kleinmütigkeit, immer darüber stehen, immer fröhlich, immer zuversichtlich sein. Das ist etwas übertrieben, scheint mir. Und ich habe eigentlich in diesen Jahren damals sehr gelitten unter diesem Verdikt, ja, etwas stimmt nicht in meinem geistlichen Leben, weil ich traurig bin und weil mich viele Dinge einfach tief bedrücken und belasten. Das hängt ja auch ein wenig mit der Veranlagung zusammen. Es gibt auch verschiedene Temperamente und Charakteren. Aber das Leben geht nun mal einfach auch durch Dunkelheiten und durch Enttäuschungen und durch Erschütterungen der Seele und durch eine gewisse Umnachtung auch des Geistes und der Sinne, die Nacht des Geistes und der Sinne. Und die sieht bei allen Menschen ganz unterschiedlich aus. Auch der Verlust eines Menschen kann einem in eine tiefe Traurigkeit stürzen, ja fast am Leben verzweifeln lassen. Sogar der heilige Paulus sagt in einem Brief, dass er einen Moment hatte, in welchem er fast am Leben verzweifeln wollte. Und da kam dann gute Nachricht durch einen seiner Mitarbeiter. Ich weiß nicht mehr, ob es Timotheus, Titus oder Silas war, der ihm da dann eine gute Nachricht gebracht hat. Also wir sind natürlich nicht traurig wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir trauern nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben, auch nicht am Tod, am Grab eines geliebten Menschen. Wir trauern nicht ohne Zuversicht. Und für mich ist die christliche Freude eine Glaubenshaltung, nicht einfach ein Gefühlszustand. Es ist eine innere Haltung der Ergebenheit in den Willen Gottes, in die Vorsehung Gottes, ein Glaube an die Vorsehung Gottes, also eine Zuversicht, die mich nie verlässt. Insofern ist die Nacht nie einfach nur total finstere Nacht. Es blinken immer einige Sterne am Seelenhimmel. Worte der Heiligen Schrift, das Beispiel der Heiligen, der Glaube der Kirche, die Sakramente und auch gute Eingebungen und gute Gedanken und Regungen der Zuversicht, der Ermutigung, der inneren Stärkung, die von den Engeln kommen oder von guten Freunden, die Gott verbunden sind und mit uns reden und auch Einsichten und neue Blickweisen, die uns im Gebet geschenkt werden, wenn wir vor Gott stehen und vielleicht da auch weinen und den Tränen freien Lauf lassen. Aber Gott schickt uns Zeichen, er gibt uns Hinweise, er lässt uns genau an diesem Tag vielleicht auf ein Buch stoßen, das plötzlich ganz anders zu mir redet. Oder ich höre ein Evangelium oder ein Schriftwort, das dann plötzlich so tief ins Herz geht und wo ich genau merke, Gott ist da. Er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Zuversicht. Ich leide, aber ich leide nicht verzweifelt. Ich leide und ich bin betrübt, aber ich bin doch innerlich ruhig und im Frieden. Ich bin auch Gott ergeben. Ich lehne mich nicht gegen Gott auf und stelle seine Weisheit und seine Führung nicht in Frage. Insofern habe ich Frieden. Und das ist für mich eben diese christliche Freude, diese Art von Zuversicht und manchmal sogar auch eine innere Dankbarkeit, ein Bewusstsein, dass auch diese Prüfung Gnade ist und mich weiterbringt. So kann Paulus sagen, ich ströme über von Freude inmitten von meinen Bedrängnissen, weil er doch das Bewusstsein hatte, dass diese Bedrängnisse mit Gott zu tun haben, dass er dadurch mit dem Sohn Gottes vereinigt wird und dass diese inneren Nöte und Bedrängnisse und auch die äußeren wieder in den ihm anvertrauten Menschen neues, übernatürlich geistliches Leben zeugen und vermitteln. So sagt er, in uns Aposteln wirkt der Tod, das innere Sterben, in euch das Leben. Da gehen die Früchte auf und blühen die Seelen auf und bekommen Gnade und Kraft, auch aufgrund des Kreuzes, das wir innerlich mit Gott in Ergebung und Zuversicht tragen. Es hat also auch eine positive Wirkung, die man nicht immer sieht, aber es gibt schon Momente, wo man auch das Wirken Gottes erleben kann, auch durch uns selbst, in einer schönen Begegnung, in einem Gespräch, wo wir trösten, helfen anderen, andere erleuchten konnten auf ihrem Lebensweg. Also insofern ist es wahr, ein trauriger Heiliger ist kein Heiliger in dem Sinn, dass die Heiligen eben in einer Haltung des Glaubens, der Vereinigung mit Gott, der Ergebenheit in den Willen Gottes und mit Hoffnung und Zuversicht gelitten haben oder auch einmal betrübt waren. Aber es bedeutet nicht, meiner Meinung nach, dass ein Heiliger einfach jeden Tag jetzt immer nur Freude erlebt oder immer nur ein leichtes Gemüt hat und fast in jedem Augenblick in den Lobpreis Gottes ausbrechen könnte, so wie wir das manchmal in charismatischen Gottesdiensten vielleicht erleben, wo manchmal die Freude an Gott und die Begeisterung über Gott auch fühlbar wird und ausgelebt wird, auch mit dem Leib gebetet wird, manchmal sogar mit einem Tanz in den Freikirchen habe ich das gesehen. Aber gerade in den Freikirchen gibt es so eine gewisse Tendenz. Ja, wenn ich nur Glauben habe, dann vermehrt Gott meine Herden wie die Herden des Jakobs. Und dann habe ich Erfolg im geschäftlichen Leben. Gott gibt mir die materiellen Dinge. Er gibt mir eine schöne Familie. Er erhält meine Gesundheit. Ich muss nur glauben. Und dann bin ich auf dieser Glücksspur, auf dieser ungetrübten Glücksspur. Und wenn das nicht so ist, dann stimmt was nicht mit deinem Glauben, mit deinem Gottvertrauen und so weiter. Und da bin ich sehr vorsichtig. Das mag ich eigentlich nicht. Und ich habe nicht diese Vorstellung vom Leben mit Gott im Alltag, wo es durchaus ein Auf und Ab und den Wechsel der Gezeiten, Ebbe und Flut, Sturm und Ruhe, eine schöne, friedvolle Insel, aber dann auch wieder wirklicher Kampf, wo wo es all das geben kann. Aber wie gesagt, der Glaube erleuchtet alles. Und wir dürfen in diesem Sinn nie verzagen, die Zuversicht auf Gott verlieren, das Gottvertrauen verlieren. Da sagt ja Jesus bei den Jüngern auf dem See im Sturm: Was schreit ihr wie Verrückte? Habt ihr keinen Glauben? Also die Schwierigkeiten, die haben manchmal die Kraft, dass die sich so wie Wellen türmen und dass dieses und jene Welle noch ins Boot klatscht und das Boot sich langsam füllt mit Wasser und wir bis zu den Knien im Wasser stehen und dann wirklich auch, ich habe solche Zeiten gekannt, wirkliche Ängste entwickeln, wirklich große Angst und vor dem Untergang, vor dem Scheitern oder was immer es sei, vor dem Ruin, sich unser bemächtigen kann. Und dann muss man wieder die Nüchternheit des Geistes zurückgewinnen. Wir dürfen nicht schreien wie Verrückte, als ob Gott nicht auch noch im Boot wäre, auch wenn er schlaft und wir sein Wirken nicht fühlen. Er ist aber trotzdem da und er kann jederzeit das Blatt wenden. Und er kann wieder die Wege ebnen, er kann wieder eine Tür öffnen. Mit dir überspringe ich sogar Mauern, sagt der Prophet. Also diese Macht Gottes ist immer da. Und insofern sind wir in unseren Prüfungen gehalten. Wir werden nicht über unsere Kraft geprüft. Aber wir sind auch nicht einfach immer nur fröhlich, nur weil wir einfach Gott kennen und Gott im Boot haben. Wir haben auch Versuchungen und Bedrängnisse. Und wir sind ja nicht von Anfang an Helden des Glaubens. Auch die Apostel waren kleinmütig. Sie mussten auch zu dieser Glaubensstärke erst heranreifen und zu dieser Kraft des Glaubens sich durchkämpfen. Und auch mit der Hilfe der Gnade, das sieht man ja bei den Emmaus-Jüngern, die irgendwie total enttäuscht von Jerusalem weggehen und praktisch ihre Berufung begraben haben. Und dann voll Freude kehren sie am Abend nach Jerusalem zurück, weil sie dem Herrn begegnet sind, zuerst ohne, dass sie es gemerkt haben. Das ist auch für uns sehr wichtig, weil der Herr redet mit uns unterwegs. Er gesellt sich zu uns in fremder Gestalt. Wir erwarten ihn gar nicht von dieser Seite. Und zuerst erkennen wir gar nicht, dass Gott bei uns ist und mit uns redet. Aber plötzlich gehen uns die Augen auf und dann kommen die Lebensgeister wieder. Also die Jünger stehen wieder noch am gleichen Abend. Die als eine solche Freude ist in sie hineingefahren, dass sie noch am gleichen Abend wieder die ganze Strecke zurückeilen und mitten in der Nacht in Jerusalem ankommen und die Jünger versammelt finden mit der Freude, wir haben den Herrn gesehen. Und dann auch die anderen berichten. Also wir ermutigen uns auch gegenseitig, jeder mit seiner Gotteserfahrung. Wir können voneinander lernen. Wir lernen aus dem Leben der Heiligen, aus den großen Beispielen. Und so können wir, glaube ich, die christliche Freude und Zuversicht leben, ohne dass das jetzt bedeuten müsste, 24/7 in einem Zustand des fröhlichen Gemütes zu bleiben.
Weihbischof Marian, du hast erzählt, dass du in deiner Jugend oft traurig gewesen seist, dass du dich dann hinterfragt hast, was stimmt an meinem Glauben nicht. Was hat dir geholfen, aus dieser Traurigkeit oder Enttäuschung, wie man das definieren möchte, in die Freude hineinzukommen, also in diese christliche Glaubenshaltung, eine Grundhaltung, die positiv ist?
Ja, das ist natürlich wirklich ein spirituelles Wachstum gewesen, das sich über Jahre dahin zog. Natürlich kamen auch wieder fröhlichere Zeiten, glücklichere Zeiten, sozusagen als jene, wo ich in schweren Prüfungen und Bedrängnissen war, geistig und seelisch. Aber am meisten hat mir natürlich geholfen das Gebet. Ich glaube, solange wir beten, sind wir unbesiegbar, gehen wir nicht unter. Und das Zweite ist der gute Wille. Ich hatte doch immer guten Willen. Ich wollte Gott suchen, ich wollte den Willen Gottes erfüllen, aber es war einfach schwierig. Es war manchmal fast aussichtslos. Und die Hindernisse waren groß und ich sah jahrelang einfach keine Lösung für mein Leben. Aber ich habe doch immer viel gebetet. Ich kann mich erinnern, ich bin damals auch, da habe ich in Innsbruck gelebt. Da gibt es eine sehr schöne Anbetungskirche, wo immer das Allerheiligste ausgesetzt war. Und da ging ich jeden Tag dorthin und habe da von nachmittags 3 bis 4 eine Stunde lang dort gebetet. Und da habe ich natürlich dann manchmal schon eine Wirkung gespürt in der Seele, in meinem geistigen Leben, also im Denken und Fühlen, eine Kraft und einen inneren Frieden und auch natürlich Veränderungen im Gemüt und Einsichten, die durch das Gebet kommen. Dann sagt ja Meister Eckhart, der gute Wille kann Gott nicht verlieren. Solange wir guten Willen haben, trotz aller Schwierigkeiten und Begrenztheiten in unserem Denken, Urteilen und Fühlen, manchmal auch einfach Unfähigkeiten, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht zustande bringen. Wir haben charakterlich unsere Grenzen. Und wir haben von unserer Erziehung und Kultur her in unserem Denken Grenzen und so weiter, wo wir nicht einfach aus der Haut fahren können. Ich muss in dieser Haut der Zerfetzten, sagt Job, oder? Muss ich Gott schauen, muss ich einmal die Kraft des Sieges Christi erfahren, aber in dieser Haut, die wird zerfetzt durch Prüfungen und Bedrängnisse. Und es ist ja bei ihm auch sehr weit gegangen, dass er am Schluss auf einem, ja, fast auf einem Misthaufen saß, selber aussätzig, hat sich mit Tonscherben die Wunden gerieben und die Freunde und haben ihn auch so mit Moralismen bearbeitet, oder? Das ist auch wieder so Stehsätze, ein trauriger Heiliger ist kein Heiliger, er sagt das dem Job. Und in diesem Zustand, wo er alles verloren hat, Kinder, Hab und Gut, guten Ruf, etc., etc., wo sogar die eigene Frau ihm sagt, ja, verfluch doch Gott, du siehst ja, dass dein Glaube und deine Gerechtigkeit oder deine Gebete nichts nützen. Und die Freunde sagen, ja, du hast irgendwo gesündigt, sonst wäre das nicht der Fall. Das ist eben diese Art von theologischen Trugschlüssen, ist sehr gefährlich. Mit dem kann man einen traurigen, einen depressiven Menschen, kann man in die Verzweiflung treiben mit solchen Dingen. Weil Depressionen brauchen oft eine lange Zeit, um besiegt zu werden. Und sie lichten sich manchmal wie von allein wieder auf. Also sind nicht unbedingt die Medikamente. Die Medikamente sind höchstens eine Krücke, aber sie können nicht wirklich die Seele stärken. Am Schluss muss die Seele durch die Gottesbeziehung sich aufrichten, durch den Glauben, durch die Ergebung in den Willen Gottes, durch das Vertrauen in die Liebe des Herrn und in die Liebe Gottes, kommt die Resilienz, kommt diese innere Kraft zustande, die dem Leben wieder eine Wende gibt und der Depressive steht wieder auf und beginnt sich wieder aktiv zu bemühen um einen Job oder um eine Veränderung in seinem Leben. Also diese Kräfte kommen von innen. Ein Medikament wird mir diese Kraft nie vermitteln und auch der Psychologe nicht. Der hört halt mir zu und ich kann mich aussprechen und die Psychologen machen eigentlich herzlich wenig. Also sie geben ja nie einen konkreten Rat, tu das oder tu jenes, sondern sie hören dir für teures Geld zu. Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen kritisch mich äußere. Auch das hat eben Grenzen. Aber die Psychologen helfen mir natürlich, mich selber zu erkennen, besser klarzukommen, auch mit meiner Geschichte, mit meinen Beziehungen, mit meiner Familie. Sie haben Erfahrung, spiegeln vieles. Und es gibt natürlich auch psychische Erkrankungen, die auch organische Ursachen haben, im Hirn, im Hormonhaushalt und so weiter, wo man tatsächlich mit Medikamenten auch wieder zum Beispiel eine total überbordende Euphorie und Kauflust oder Halluzinationen oder Stimmen, die man hört und so, oder Dinge, die man sieht, wo man den Realitätsbezug verliert, die Medikamente da helfen, sozusagen auf den Boden der Wirklichkeit zu kommen. Aber das sind bestimmte Krankheitsbilder. Aber bei vielen Menschen sind es Beziehungsschwierigkeiten, sind es Existenzängste, sind es Schwierigkeiten, sich selber anzunehmen und so weiter. Und das sind es Zwänge oder da muss natürlich auch die Seele stärker werden. Nach meiner Erfahrung ordnet sich auch das Seelenleben mit der Gottesbeziehung. Je besser und heiler die Beziehung zu Gott ist, je mehr ich in die Gotteskindschaft finde, dass ich an Gott glaube, an seine Liebe glaube, dass ich seine Führung in meinem Leben bejahe, dass ich in ein gutes, heiles, kindliches Verhältnis im besten Sinn des Wortes zurückfinde, richtet sich auch die Seele auf, kommt sie in eine innere Balance, in eine innere Ordnung. Ich kann dann wieder mein Leben annehmen, dann fühlt sich auch das Leben wieder anders an. Die Schwierigkeiten sind immer noch da, aber sie wirken nicht so auf mich selber, dass ich ständig daran denke, mich vor einen Zug zu werfen, sondern diese Gedanken verschwinden wieder. Und natürlich können da manchmal auch übernatürliche Einflüsse da sein, dass auch die Dämonen mir hart zusetzen und mir Gedanken, Stimmungen und Gefühle einflößen oder solche in mir verstärken, die mich in einen tiefen inneren Konflikt mit Gott bringen oder die mir es schwer machen, mich selber anzunehmen oder zum Willen Gottes Ja zu sagen oder die mich versuchen, den Glauben wegzuwerfen und aufzuhören mit dem Gebet und so weiter, nicht mehr in die Kirche, nicht mehr zu den Sakramenten zu gehen. Da kommen natürlich dann auch zu den natürlichen Ursachen einer Depression, Lebensschwierigkeiten oder vielleicht manchmal auch physiologische Voraussetzungen, kommen auch noch übernatürliche Elemente mit hinein. Meistens ist ja das eine Mischrechnung, also wo auch Versuchungen da sind, am Leben zu verzweifeln oder an der Barmherzigkeit Gottes zu verzweifeln, wie bei Judas zum Beispiel, dann muss man eben auf allen Ebenen kämpfen. Ich muss auf der natürlichen Ebene kämpfen, zum Beispiel Sport machen, das Laufen, die körperliche Betätigung, die frische Luft und alles, das hilft sehr in einer depressiven Verfassung. Dann muss ich mich mit guten Freunden besprechen. Da wäre ein Gespräch mit dem Psychologen vielleicht auch einzuordnen. Aber ich muss auch mit guten Freunden sprechen, mit Menschen, die Gott verbunden sind. Und schon dieses sich ausdrücken nimmt Druck von mir. Und dann muss ich eben auch übernatürlich kämpfen und dass ich bete, dass ich mit Gott im Frieden bin, dass ich an die Weisheit und die Liebe Gottes glaube, dass ich mich nicht in die Empörung und in die Revolte hineinziehen lasse, wie der Schächer zur Linken Jesu, der auch begonnen hat zu spotten und mit den Spöttern sozusagen sich solidarisiert hat, weil er vielleicht auch in einer Art zynischen Selbstverhältnis die Aussichtslosigkeit und die Hoffnungslosigkeit seines Sterbens sah und keinen Glauben mehr entwickeln konnte. In diesem Zustand keine Zuversicht, während der andere eine Haltung des Glaubens einnimmt, Herr, denk an mich, wenn du in deinem Reich kommst und so. Also, obwohl beide also schuldige Menschen waren, die eine schwere Hypothek auf sich geladen haben. Wir verdienen ja das, was an uns geschieht, sagt der gute Schächer. Also sie waren beide, wenn man so will, vielleicht Kriminelle oder die doch auch Schuld auf sich geladen hatten durch ein schlechtes Leben. Aber ja, die Haltung ist dann doch sehr unterschiedlich in der gleichen Situation, sieht man da sehr schön. Und da sieht man auf der einen Seite die Versuchung, der Dämon, der mich in die Verzweiflung, in die Glaubenslosigkeit, in den Zynismus, in den Spott und in die Empörung gegen Gott hineinmanövrieren oder hineinziehen will. Und der andere geht in die Demut, in die Hoffnung, in die Zuversicht auf Gottes Barmherzigkeit und so. Und wir sind da eben auf einem Schlachtfeld und fühlen beide, alle, wir fühlen alle Tendenzen in uns. Und manchmal nimmt er mal diese Tendenz überhand, manchmal wird sie wieder geschwächt durch das Gebet oder durch Glaubensakte oder durch innere Akte der Hingabe und der Ergebung, Akte der Demut und so weiter. Das ist alles nötig. Also wir müssen als Menschen auf allen Ebenen kämpfen. Natürlich, körperlich, affektiv, seelisch, psychisch und geistlich übernatürlich, auch in der Kraft des Glaubens, auch im Denken und in den inneren Entscheidungen, die wir treffen. Das muss alles in eine richtige Balance und Ausrichtung auf Gott kommen. Und das sind natürlich Prozesse, die nicht von heute auf morgen gelingen. Das ist auch mir nie gelungen. Wir wachsen in der Zeit. Wir brauchen oft auch die Zeit, um so weit zu kommen, Dinge anzunehmen oder anders zu sehen, neu zu bewerten und vor allem sie zu bejahen. Die Menschen sagen ja manchmal, ja, ich kann das einfach nicht verstehen. Aber wenn man genau hinschaut, ist es nicht, dass sie es nicht verstehen können. Sie wissen sogar intuitiv, dass es mit Gott zu tun hat und dass es zu ihrem Besten ist, aber sie haben Mühe, es anzunehmen, diesen konkreten Weg anzunehmen und zu gehen. Und da setzen dann auch die geistlichen Hilfen ein, die Ermutigung durch andere, die Beratung und vor allem auch das Gebet.
Jesus ist meine Freude, eine Komposition für Begräbnisse. Das Leben zwischen Freude und Enttäuschung mit Weihbischof Marian Eleganti ist das heutige Thema. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen weiterhin einen erbauenden Moment. Weihbischof Marian, du hast gesagt, dass vor allem gute Wille und das Gebet den Menschen, der enttäuscht worden ist, in einer Traurigkeit ist, wieder in die Freude gelangt. Hat man nicht in diesem Moment, wenn es einem wirklich nicht gut geht, den Mut nicht mehr oder die Energie nicht mehr, weiterhin zu beten, weil man denkt, ja, ich habe schon so viel gebetet und Gott erhört mich sowieso nicht. Wieso soll ich jetzt beten? Was hat dir dann geholfen, doch weiterhin konsequent zu beten und bei Gott zu sein und zum Beispiel in die stille Anbetung zu gehen?
Ja, beten ist ja nicht einfach ein Tun, sondern eine Beziehung leben. Ich kann ja nicht aus der Beziehung mit Gott aussteigen. Ich will das nicht oder ich wollte das auch nie. Und selbst wenn es ihn nicht gäbe, also in Glaubensdunkelheit, dann habe ich immer noch gebetet, lieber Gott, wenn du bist, wenn es dich gibt, Jesus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, der Erlöser der Welt, dann möchte ich an dich glauben, ich suche dich, ich möchte dich erkennen. Und selbst, das gab solche Momente auch im Studium, ja, wo so starke Infragestellungen Gottes kommen und geistige Nächte, dass man manchmal wirklich denkt, ja, wenn alles nicht wahr ist und so, Und dann sagt Paulus, ja, dann sind wir arm dran, wenn Jesus nicht auferstanden ist und wir haben alles auf diese Karte gesetzt, dann sind wir arm dran. Also selbst da, selbst wenn ich gewollt hätte, mir den Glauben abzuschminken, also mal einfach versuchen, ein Atheist zu sein oder ein Agnostiker, es ist mir nie gelungen. Mir persönlich ist es nie gelungen, einfach ein Agnostiker oder ein Atheist zu sein. Gott hat mich einfach nicht losgelassen und ohne Gebet konnte ich nie leben. Ich kann einfach nicht ohne Gebet leben, obwohl ich im Gebet absolut nicht einfach nur auf Rosen gebetet bin oder den Himmel voller Geigen sehe. Überhaupt nicht. Mein Gebet ist eher ein Aushalten in Finsternis und Gottesferne. Und es ist ein sehr schmerzliches Gebet der Reue und über alles, was in meinem Herzen nicht zu Gott passte. Hochmütigkeiten, Selbstüberhebung, Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit. Wenn ich ans ganze Leben denke, Ehrgeiz, Größenwahn und so weiter und andere Schwachheiten, die mir ganz plastisch vor Augen stehen. Schon, ich sehe, dass meine Kindheit kritisch, meine Jugendjahre und auch die späteren, ich sehe da die Schlagseite in meinem Wesen und das kann manchmal sehr intensiv sein, wenn ich bete. Und so dass das Gebet also kein Zuckerschlecken ist, um ein bisschen einen dummen Ausdruck zu benutzen. Aber ich kann trotzdem nicht ohne Gebet sein. Die Märtyrer von Abitene haben gesagt, ohne Eucharistie können wir nicht sein. Ohne Sakramente am Sonntag können wir nicht sein. Das ist unmöglich. Und das ist auch wahr. Wir müssen immer zu den Sakramenten gehen, zur Beichte, vor allem auch zur Heiligen Eucharistie. Wir dürfen auch vom Gebet nicht lassen. Aber ich würde eben sagen, ohne Gebet kann ich nicht leben. Das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Und ich kann auch einfach mir nicht Gott abgewöhnen. Ich konnte es mein ganzes Leben lang nicht, obwohl es kein leichter Weg war. Wenn ich an den inneren Weg denke, kann ich nicht sagen, das ist ein wunderbar heller und leichter Weg gewesen. Da gab es wirklich Strube und sehr dunkle Zeiten und harte Kämpfe und viele Tränen. Also wir sammle meine Tränen in einem Krug. Und da habe ich oft dran gedacht, an diese Stelle. Aber ja, Gott ist da und was der heilige Thomas von Aquin sagt, wir müssen die Wahrheit betrachten und die Wahrheit kommt uns entgegen in der Heiligen Schrift, im Evangelium. Wir müssen die Wahrheit des Glaubens betrachten, aus das Evangelium lesen, das Wort Gottes beherzigen, weil das Wort Gottes und das Beispiel Jesu, die Worte Jesu, seine Gebote, seine Gleichnisse und dann auch die Heilige Schrift des Alten Testamentes, Jesus, Sirach, Weisheitsbücher, die Propheten und so weiter, die bringen Objektivität, das ist ja Offenbarung, das ist das objektive Wort Gottes. Es kann nicht einfach eine Gefühlsangelegenheit sein, ob Gott mich liebt oder nicht liebt. Ja, mein Gefühl, ich fühle mich halt nicht geliebt oder ich fühle das halt so. Das heißt dann noch lange nicht, dass es so ist. Wir können nicht einfach nur auf unseren Gemütszuständen die Wirklichkeit erfassen, sondern die größere Wahrheit erfassen wir auf eine geistige Weise. Und das kann ohne Gefühl sein. Oder im Gegensatz zu dem, was ich fühle. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns vom Glauben der Kirche, vom Wort Gottes und vom Beispiel der Heiligen führen lassen. Das war für mich immer eine riesige Hilfe. Ich habe immer Biografien gelesen. Also ich war nie ohne Bücher in meinem Leben. Und irgendein nützliches Buch von einem Heiligen, sein Leben oder seine Lehre über das Gebet oder über die Zustände des Geistes, die haben mir immer sehr geholfen, mich selber dann darin zurechtzufinden und dran zu bleiben und einfach nicht aufzugeben. Und dann habe ich natürlich in meinem Leben dann auch die Erfahrung gemacht von wunderbaren Durchbrüchen. Also da riss der Himmel, riss da die Wolken wieder auf und dann flutet dich das Licht der Sonne. Diese Momente kamen und hat es auch immer wieder gegeben. Also Gott prüft uns nicht über unsere Kraft, sondern so, wie es für uns gut ist. Aber ohne diese Prüfungen, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ich die Demut erlernt hätte. Wirklich nicht. Und ich bin ja noch nicht am Ende. Ich habe immer gedacht, ja, im Alter wird das alles ein bisschen ruhiger. Und jetzt würde ich eher sagen, vieles ist sogar schwerer geworden und herausfordernder. Und ich muss kämpfen. Es ist einfach kein Spaziergang, bis zuletzt nicht. Und wir dürfen die Arme nicht sinken lassen, wie Moses. Oder? Wir müssen sie immer zu Gott erheben und im Kampfe tapfer stehen. Also noch eines, im Kampfe tapfer stehen bleiben und kämpfen. Und die Väter sagen, ja, vielleicht trifft mich Gott einmal im Tod nicht als Sieger an über alle Dinge, aber er trifft mich als Kämpfender, als Kämpfer an, oder? Und das ist wichtig, dass wir bis zuletzt kämpfen, nicht unbedingt, dass wir in allem siegen.
Weihbischof Marian, wie denkst du, wie ist Jesus mit Enttäuschungen, Traurigkeiten umgegangen, zum Beispiel auch mit dem Verrat?
Ja, er hat halt alles. Erstens hat er in Gott geruht, im Vater. Das ist bei ihm extrem. Oder ihr alle werdet mich verlassen, aber ich bin nicht allein, der Vater ist in mir. Insofern war Jesus illusionslos. Er wusste, was im Menschen ist. Er konnte die Gedanken seines Umfeldes lesen. Das sieht man an vielen Stellen des Evangeliums. Man konnte ihm nichts vormachen. Auch wenn Petrus sagt, wenn alle dich verlassen, ich nicht, sagt ihm Jesus ganz klar, wer er ist und was geschehen wird, noch in derselben Nacht. Also insofern konnte Jesus nicht enttäuscht werden, in dem Sinn, dass er sich in den Menschen getäuscht hätte, sondern er kannte die Menschen und er hatte da einen tiefen göttlichen Blick für die Wirklichkeit einer jeder Seele und konnte sie einschätzen und wurde insofern nicht überrascht. Aber er hat das alles von vornherein angenommen und bejaht, weil er wusste, dass das alles mit Gott zu tun hat und dass das eine Bedeutung hat, wenn er es demütig erleidet und auf sich nimmt. Das ist eben der Kelch, der an ihm nicht vorbeiging und den er bereit war zu trinken, weil das Böse kann Gott nicht wollen, wie der Verrat des Judas, aber die Bedeutung, die es für Jesus hat, dass er es erleidet, das ist Wille Gottes. Diese Bedeutung ist Weisheit und Herrlichkeit. Musste der Messias nicht all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen? Also die Dinge, die uns angetan werden, auch menschliche Enttäuschungen, Freunde, die uns vielleicht verlassen oder nicht verstehen. Manchmal sind auch wir es, die andere enttäuschen, weil sie es einfach nicht begreifen können, wie wir uns verhalten oder was wir gesagt haben und so weiter. Wir sind ja nicht Unschuldslämmer. Wir machen auch Fehler, wir laden auch Schuld auf uns und so weiter. Also, dass wir auch gegenseitig uns gewisse Leiden beibringen und uns manchmal notgedrungen enttäuschen, ob zu Recht oder zu Unrecht, Gott allein weiß es. Aber Wir müssen es auf jeden Fall annehmen. Und Jesus hat da natürlich immer im Willen Gottes geruht. Er war da im Inneren in Frieden. Und er war in dem Sinn auch illusionslos, aber immer in der Liebe. Lieben heißt ja, jetzt den Petrus so zu lieben, wie er ist, nicht wie ich ihn mir zurecht wünsche oder zurecht fantasiere. Liebst du mich? Fragt er dreimal mehr als an. Also Jesus ist immer in der Beziehung geblieben. Er hat nicht gesagt, du hast mich dreimal verleugnet. Was willst du noch von mir? Unsere Freundschaft ist damit beendet. Und er hat genau wieder dort angesetzt, wo er immer schon war, in seiner Liebe, mit der er Petrus berufen hat. Und auch Petrus ist in der Beziehung geblieben. Da drehte sich Jesus um und schaute Petrus an. Und Petrus weint bitterlich, geht in sich, erkennt sich selber in diesem barmherzigen Blick Gottes, erkennt er sich selber, aber er verzweifelt nicht. Er kann trotz aller Schwäche dem Herrn dreimal beteuern: Ich liebe dich, ja, du weißt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Seine Schwäche hat diese Liebe nicht unglaubwürdig gemacht. Man kann nicht sagen: Ja, was, komm, schweig, was sagst, was redest du da? Du hast ihn dreimal verleugnet, jetzt sagst du dreimal, ich liebe ihn. Das ist total unglaubwürdig. Hör auf, du Heuchler. Und so ist es nicht. Und so dürfen wir auch nicht mit uns selber reden, sagt der heilige Franz von Sales. Du darfst nicht so mit dir selber reden und dich selber so herabsetzen und entmutigen durch solche harten Urteile über dich selbst, sondern du musst sagen: Ach, meine Seele, du bist schwächer gewesen, als du gedacht hast. Aber steh jetzt auf. Eine verlorene Schlacht ist noch kein verlorener Krieg. Geh jetzt weiter, leb deine Berufung, Fels zu sein, mit dieser neuen Demut, die du gewonnen hast. Jetzt stellst du dich nicht mehr über andere. Jetzt bist du wirklich der Letzte der Apostel und der Diener aller. Jetzt kannst du wirklich die Kirche tragen und ein Fels sein. Aber deine Liebe ist echt und war immer echt und sie ist immer in dir geblieben, weil diese Liebe ja auch die Reuetränen hervortreibt und aufs Antlitz bringt. Oder diese Tränen, die wir im Gebet weinen, wenn wir gefehlt haben und wenn wir uns endlich auch ein bisschen tiefer und realistischer sehen, als wir es uns eingebildet hatten.
Danke vielmals, Weihbischof Marian, für diese stärkenden, tiefgreifenden Gedanken. Möchtest du ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, betet ohne Unterlass. Bleibt in der Gegenwart Gottes, stellt euch vor Gott hin und erhebt eure Hände und redet einfach ehrlich von Herz zu Herz mit ihm, egal wie es euch geht. Und der Herr wird euch vergelten und erhören auf die beste Weise.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Marian Eleganti. Und auch, dass du einen Moment für Radio Gloria gefunden hast und uns Gedanken zum Thema Leben zwischen Freude und Enttäuschung geschenkt hast. Weihbischof Marian, dürfen wir dich abschließend um den Segen bitten, damit wir den Heiligen Geist empfangen und wir das, was du heute zu uns gesprochen hast, auch in unser Herzen einsenken können, damit wir im Alltag aus der Kraft des Heiligen Geistes und der Liebe Gottes aus den Enttäuschungen wieder in die Freude Gottes gelangen.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch, er wohne in euren Herzen, er sei eure Kraft und Stärke und bewahre in euch den Frieden, die innere Ruhe und die Zuversicht und die Kraft der Liebe. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke, lieber Weihbischof Marian, für deinen Beitrag und wir wünschen dir weiterhin Gottes besonderen Segen und Schutz mit einer tiefen Freude im Herzen. Nochmals ein großes Deo gratias.
Danke sehr. Auf Wiederhören.
Danke vielmals. Hier ist Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Es verabschiedet sich bei Ihnen Andrea Marti.